Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Vor 2 Monaten vor den Sommerferien, da war die Welt hier im RBB noch eine andere und dieser Claim, bloß nicht langweilen, hatte noch eine andere Bedeutung als heute. Es gab in einem Online-Medium unvorteilhafte Berichte über Patricia Schlesinger, die RBB-Intendantin. Mal sehen, was da dran ist, habe ich gedacht, alles irgendwie ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Und dann ging's so richtig los. Massagesessel, ein kaum zu verstehendes Bonussystem, verliebt, verlobt, verheiratet in der Geschäftsleitung, teure Restaurantbesuche, undurchsichtige Beratergeschichten und dann auch jede Menge Rücktritte. Ich weiß nicht, ob Sie noch durchblicken, mir fällt's langsam schwer. Es ist, um's kurz zu machen, ein Desaster. Wir gehen davon aus, dass Sie als Menschen, die offenbar Rundfunk nutzen, sonst würden Sie uns jetzt nicht hören, die also monatlich Geld abdrücken für gute Berichterstattung, für Unterhaltung und nicht für schwer zu verstehende Bezahlungs- oder Beratungssysteme, dass Sie verärgert sind, vielleicht auch empört oder einfach nur enttäuscht und dass Sie Fragen haben oder aber vielleicht auch Ideen für einen funktionierenden RBB oder für eine funktionierende Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Wir wollen uns Ihrer Kritik stellen in der ersten Weber-Sendung nach der Sommerpause. Üblicherweise reichen Sie ja hier die Themen ein für die Sendung. Leider ist das Thema heute hausgemacht. Ich würde mir wirklich herzlich wünschen, es wäre anders und wir hätten anderes zu besprechen. Aber die Überschrift heute lautet, wir sind deins. Wofür öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Wir würden von Ihnen so gerne wissen, was erwarten Sie vom Öffentlich-Rechtlichen? Was erwarten Sie vom RBB, von uns? Was stört Sie vielleicht aber auch? Worauf wollen Sie nicht verzichten? Kurz, welche Ideen, welche Vorschläge haben Sie angesichts dieser Kaskade von Problemen, mutmaßlichen Vergehen und Stillosigkeiten? Rufen Sie an, 0331 70 99 111 ist die Nummer der Wahl. Und weiterhin gilt hier natürlich, wenn Sie ganz was anderes diskutiert haben wollen, dann schreiben Sie uns, was das denn sein sollte. Also welches Thema treibt Sie um? dieweber@radio1.de. Maribou State, Nervous Ticks featuring Holly Walker haben wir hier gehört in dieser Sendung, in der es um, ja leider muss ich jedes Mal dazu sagen, um uns gehen soll. Also um den RBB, um die ARD und was Sie von diesen Institutionen erwarten und was nicht. 0331 70 99 111 ist weiterhin die Nummer, die Sie anrufen können. Und wir starten ja, oder versuchen es zumindest, jedes Mal in diese Sendung zu starten mit einem Song, der ja irgendwie den Vibe oder das Thema aufnimmt. Und die Redaktion hat einen tollen Song rausgesucht und zwar von Arcade Fire, Put Your Money on Me. Und damit ist jetzt weniger irgendwie der Rundfunkbeitrag gemeint, um den wir Sie bitten oder den wir Ihnen abknöpfen, sondern es ist eher so gemeint wie, bitte setz weiterhin auf uns, bitte glaubt weiterhin auf uns. Wir versuchen wirklich, diese Beziehung zu erhalten. Ich glaube, das ist eher gemeint. Da geht's offenbar doch eher um ein Love Interest, wenn da gesungen wird. Put your money on me. If you think I'm losing you, you must be crazy. All your money on me. I'm never gonna let you go. Das ist ein Versprechen, keine Drohung, hoffentlich in Ihren Ohren. Put your money on me, I know it's not easy, singen Arcade Fire und ich muss sagen, ich kann das nachfühlen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt wirklich noch alles immer tagesaktuell mitbekommen. Ich versuche Ihnen nur zu erklären, wer den RBB jetzt gerade führt. Die Intendantin Patricia Schlesinger wurde erst abberufen, inzwischen ist sie fristlos entlassen. Es gibt einen amtierenden Intendanten, Hagen Brandstätter, der ist erkrankt. Dessen Aufgaben nimmt zurzeit Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus war und gesucht wird wiederum nach einer interimsischen Intendantin oder einem Intendanten. Das allerdings ist ein Sonderfall, wo erstmal geklärt werden muss, wie sieht denn das rechtlich alles aus? Also so sieht's derzeit aus in der Führungsetage des RBB und Florian Schröder schaut nochmal zurück auf die Ära Schlesinger.
Radio 1. Einfach Schröder.
Was für ein Plot. Die ehemalige taffe Investigativjournalistin Patricia S., die in ihrer knallharten Investigativsendung Panorama jahrelang knallharte Geschichten über korrupte Abzocker machte, ist jetzt selbst Hauptfigur einer solchen knallhart-Hammergeschichte. Und zwar wegen vorgeöltem Parkett, 435 PS Massagesitzen, Wandbegrünung und Winterkabeljau nach peruanischer Art. Und der Satz, der normalerweise erst am Schluss eines Panorama-Beitrags stand, fiel hier schon ganz am Anfang. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ich denke, den Plot verkaufe ich an Netflix als Co-Produktion mit dem RBB. Und Uschi Glas spielt Patricia S. Titel Haus des Schwarzgeldes. Der Fall Schlesinger heißt es jetzt immer. Für mich sind es die Patricia Papers. Als Radio 1 Kolumnist bin ich Leibeigener des RBB und entsprechend befangen. Wes Lied ich esse, des Brot ich sing oder so ähnlich. Auf jeden Fall finde ich das wirklich schlimm, traurig und entsetzlich, was da passiert ist. Und als linker Kämpfer für die Rechte der Entrechteten geht es mir natürlich vor allem um die kleinen Leute hier im RBB, die das ausbaden müssen, also um mich. Wann immer ich hier mal 2,50 Euro mehr für eine Kolumne will, heißt es, wir haben aber kein Geld. Das geht alles in den 13. Stock. Die Intendanz. Das Mar-o-Lago des RBB. Ich bin auch persönlich so enttäuscht. Progressiv wie ich bin, habe ich immer gesagt, hey, Frauen an die Macht. Mit denen sieht die Welt besser aus. Und jetzt macht eine Frau den gleichen fiesen Filzmist wie jeder dahergelaufene Commerzbank-Filialleiter im Taunus. Jetzt muss ich den Titel meines Programms ändern. Frauen sind Schweine, Männer aber auch. Das habe ich nicht mal gemacht, als Merkel weg war. Mich betrifft das Patricia-Gate auch persönlich. Wo die Compliance schläft, erwacht die Untreue. Die besten Tinder-Matches hatte ich während Zoom-Konferenzen mit Radio 1-Chef Robert Skopin. Das ist praktisch auch Untreue. Und zwar in sehr unterschiedliche Richtungen. Aber rein rechtlich ist das bedeutungslos. Ich bin zwar Spitzensteuersatzzahler, aber garantiert nicht dank des Mindestlohns beim RBB, wo man Boni nur fürs Sparen kriegt und nicht dafür, dass man hier sich alle Podcasts unter den Nagel gerissen hat. Für echte Korruption und Untreue bin ich ein viel zu kleines Licht. Und zwar einfach, weil ich meine privaten Networking-Dinner zu Hause nicht dem RBB in Rechnung stellen kann. Gut, da kommt auch keiner außer mir. Und die Dose Maggi abzurechnen ist mir dann auch zu blöd. Ich kann mich outen. Ich war nie bei Schlesingers zum Abendessen eingeladen. Nie. Aber ich habe sie oft eingeladen. Gekommen ist sie nur auf dem Papier. Egal welchem Tinder-Date ich noch Candlelight-Romantik vorgespielt habe, bevor es zur Sache ging, auf meinen Bewirtungsbelegen stand nie Chantal aus Hohenschönhausen oder Nathalie aus Charlottenburg, sondern immer Patricia aus der Masurenallee. Draufgeschrieben habe ich dann als Bewirtungsgrund Perspektiven für nächste Staffel Babylon Berlin Hauptrollenbesprechung. Daraus ist bis jetzt nichts geworden, aber probieren kann man es ja mal. In diesem Sinne, rest in peace, Patricia. Ich werde dich und dein geöltes Parkett vermissen.
Florian Schröder. Immer dienstags im schönen Morgen und jederzeit auf radio1.de.
Wir sprechen heute über öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Sie wissen, der kostet. Und zwar genau 18,36 pro Monat. Das wird immer wieder kritisiert und auch diskutiert, nicht nur in Deutschland. Wir haben unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten gebeten, uns zusammenzufassen, was in ihren jeweiligen Berichtsgebieten diskutiert wird in Sachen öffentlich-rechtlich. Hier hören wir jetzt Stefanie Markert zur Situation in Frankreich.
Also Frankreichs öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der sieht unsichere Zeiten entgegen, denn gerade hat der Verfassungsrat als letzte Instanz die Abschaffung der Rundfunkgebühr abgesegnet. Die ist nun also verfassungskonform, weil sie nicht, Zitat, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 missachte. In denen steht, die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen sei eines der kostbarsten Rechte. Ein Sieg für Präsident Macron, das war sein Wahlkampfversprechen und er vermarktet das als großen Kaufkraftgewinn für die Bevölkerung, der auch meist gut ankommt. Aber die Bedürftigsten, die mussten die 138 Euro pro Jahr eh nicht zahlen und alle anderen Haushalte mit Fernseher, die sparen nun ganze 38 Cent pro Tag. Die Opposition hatte den Verfassungsrat angerufen und die punktet auch, denn der Rat fordert die Regierung auf, die Einnahmenhöhe im Voraus im Haushalt festzulegen. Das will er auch kontrollieren. Argument, unklare Finanzen könnten die Unabhängigkeit des Rundfunks und seinen öffentlichen Auftrag gefährden. Im November wäre die Gebühr eingezogen worden. Nun muss genauso viel überwiesen werden, wie an Einnahmen erwartet worden war. Es kamen immer gut 3 Milliarden Euro zusammen plus 600.000 Euro Staatszuschuss, machte insgesamt nicht mal halb so viel aus wie in Deutschland. Problem aber, jetzt will man alles über die Mehrwertsteuer finanzieren, die darf aber ab 2025 nicht mehr artfremd verwendet werden. Da droht also ein Finanzloch. Und davon hat Frankreich schon viele. Die Rundfunkgebühr war Haupteinnahmequelle, etwa für das Radio France Info, aber auch für TV-Sender wie Arte. Das deutsch-französische Projekt, das ist wenigstens zusätzlich per Staatsvertrag gesichert. Im Herbst, da bin ich mir ziemlich sicher, wird weiter debattiert. Vielleicht gibt es auch neue Streiks. Und noch ist nicht absehbar, was diese instabilere finanzielle Zukunft an den Programmen ändern wird.
Der Rundfunkbeitrag wird westlich von uns in Frankreich gekippt und ansonsten viele Fragen offen bei unseren Nachbarn. Das berichtet Stefanie Markert aus Frankreich. Wie sieht's denn bei unseren Nachbarn im Osten aus, in Polen? Das hören wir jetzt von Jan Palukat.
Hier in Polen wird die Spitze des öffentlichen Fernsehens und Radios de facto direkt von der Regierung ernannt, seit die PiS-Partei im Rahmen einer sogenannten Medienreform den Rundfunkrat, den es hier auch gab, entmachtete. Telewizja Polska wird seither von einem ehemaligen Wahlkampfmanager der Partei geführt und der trat erklärtermaßen an, TVP zu einem Gegengewicht zu den oft regierungskritischen privaten Medien zu machen, wie er in einem Interview sagte. Und so hört sich das auch an. Das Fernsehen und zusehends auch das Radio senden direkt im Dienste der Partei. Darüber beklagt sich nicht nur der Erzfeind der PiS, die rechtsliberale Bürgerplattform, sondern zum Beispiel auch mit der Konföderation, eine Gruppierung noch rechts von PiS. Und inhaltlich ist Telewizja Polska seit der Reform unter anderem auch für seine stets scharfe Deutschlandkritik bekannt. Politische Einflussnahmeversuche, daran erinnern sich die Altvorderen, hat es auch unter anderen Parteien immer mal wieder gegeben, aber nie eine völlige Indienstnahme wie jetzt. Wobei Kaczynski das schon mal versucht hat. Bei seiner ersten Regierungszeit in den Nullerjahren hat er ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen lassen, aber damals kassierte das Verfassungsgericht und diesmal war er klüger, denn ganz am Anfang der derzeitigen PiS-Ära stand ja das Verfassungsgericht auf der Agenda. Es wurde quasi enthauptet und auf illegale Weise umbesetzt, sodass es heute nicht mehr ernsthaft angerufen wird, auch nicht für Medienfragen.
Jan Palukat berichtet das aus Polen. Wir lernen also, öffentlich-rechtliche Anstalten sind in schweren Gewässern, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Das aber jetzt hier in dieser Sendung nur als Blick über den Tellerrand. Wir wollen heute mit Ihnen besprechen, was Sie vom Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland erwarten. Welche Aufgaben soll er wahrnehmen? Wie organisiert sein? Worauf können Sie getrost verzichten? Worauf nicht? 0331 70 99 111. Ich möchte in dieser Sendung gerne mit Ihnen diskutieren, was Sie von öffentlich-rechtlichen Sendern erwarten, was nicht. Und gemeldet unter 0331 70 99 111 hat sich Hanno.
Ich wünsche mir, dass auf dem gesamten Sender vom RBB, nicht nur bei Radio 1, auch die Frage der Umverteilung von Gehältern, von Bonifizierungen, von was auch immer, anders läuft als bisher. Und dass Moderatoren, dass Journalisten, Berichterstatter nach Möglichkeit auch selber etwas besser planen können und nicht nur als freie Mitarbeiter angestellt werden, sondern tatsächlich angestellt werden. Wir sind öffentlich-rechtlich. Das heißt, die Gemeinschaft zahlt und die Gemeinschaft möchte Verlässlichkeit und Stabilität.
Sagt Hanno, und gemeldet hat sich auch eine Hörerin, die anonym bleiben möchte.
Es könnte durchaus überdacht werden, die Strukturen des öffentlichen rechtlichen Rundfunks schlanker zu gestalten. Und ich finde insgesamt, dass man im öffentlichen Rundfunk nicht unanständige Gehälter beziehen sollte. Man könnte sich ja vielleicht mal an dem orientieren, was so der durchschnittliche Hörer denn so zur Verfügung hat.
Das ist auch eine Idee, die diese Hörerin hier beisteuert. Welche haben Sie, welche Kritik auch? Die will ich überhaupt nicht unterdrücken und bei Ihnen nur konstruktive Vorschläge einwerben. 0331 70 99 111 wäre die Nummer der Wahl für Ihre Meinung. Der Sender für Berlin und Brandenburg braucht einen Neustart, bei dem die Fehler und Leerstellen des bisherigen Staatsvertrages beseitigt werden. Das hat Hans-Jürgen Rosenbauer geschrieben, vorgestern im Tagesspiegel, der ehemalige ORB-Intendant. Wenn wir diskutieren hier in dieser Sendung, wofür öffentlich-rechtlich, dann diskutieren wir natürlich immer über den Rundfunkbeitrag und dieses wofür und wie viel, das wird geregelt im Medienstaatsvertrag. Verstehen. Unter dieser Überschrift spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jörg Wagner. Ich erhoffe mir so eine Art Pro-Seminar, Jörg. Guten Tag.
Ja, guten Vormittag.
Erstmal zu den Akteuren und Akteurinnen. Also die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich schon geeinigt auf einen neuen Medienstaatsvertrag. Jetzt müssen noch alle Landesparlamente zustimmen. Da hakt's. Was steht denn, wenn wir erstmal auf den Sachstand gucken, was steht denn aktuell drin in Sachen Finanzierung und Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen?
Also wir müssen jetzt erstmal unterscheiden. Es gibt ja zwei Staatsverträge. Einmal so einen allgemeinen Staatsvertrag zwischen allen Bundesländern mit ARD, ZDF und Deutschlandradio. Und dann gibt es ja innerhalb des Systems noch Medienstaatsverträge quasi, die beschreiben, was die einzelnen Landesrundfunkanstalten tatsächlich machen sollen. Und parallel liegen tatsächlich zwei solcher Staatsverträge, einmal in der Staatskanzlei jetzt in Potsdam und auch in der Senatskanzlei quasi, aber Potsdam hat die Rechtsaufsicht gerade, das alterniert immer ein bisschen. Und dann gibt's noch eine sogenannte Rundfunkkommission der Länder. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, ist die Chefin. Und da wird ein Medienstaatsvertrag gerade verhandelt, der ARD und ZDF und Deutschlandradio allgemein betrifft. Und jetzt weiß ich nicht, was du genau erstmal willst. Ich nehme mal an, erstmal diesen allgemeinen. Da ist ja auch der Rundfunkbeitrag mitgeregelt. Also da gibt's zwar extra nochmal einen Rundfunkbeitrags-Medienstaatsvertrag, wo die Höhe 18,36 Euro kürzlich ja vereinbart wurde. Es gab ja eine Anpassung. Sachsen-Anhalt hatte ja damals nicht abstimmen lassen. Das muss ja immer erst nochmal durch die ganzen Landesparlamente mit 16-0. Also alle müssen zustimmen. Wenn einer nur ausschert, dann tritt so ein Staatsvertrag nicht in Kraft. Und was jetzt mit Sachsen-Anhalt war, da hat ja die ARD zum Beispiel, aber auch, glaube ich, das ZDF war beteiligt, dagegen geklagt, dass nicht abgestimmt wurde. Und dann hat das oberste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, gesagt, nein, die 18,36 müssen sozusagen im Rundfunkbeitrag fixiert werden und alle müssen zahlen, die in einem Haushalt oder in einer Betriebsstätte leben. Und jetzt gibt's aber noch das, was du gesagt hast, was Hans-Jürgen Rosenbauer meint, ja noch den individuellen Rundfunkstaatsvertrag mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und da, glaube ich, meinte er, sind Fehler drin oder Leerstellen, wie er sagt. Wobei ich nicht ganz genau weiß, ich habe den Artikel auch gelesen, was er genau damit meint. Aber es geht eben auch dahin, dass er vermutet, dass Brandenburg nicht wirklich korrekt abgebildet wird vom RBB, dass es da vielleicht diese Leerstellen gibt. Und dazu bedarf es natürlich einer umfassenden Programmanalyse, das auch nachzuweisen. Das hatte
Jörg, jetzt habe ich eine Frage gestellt. Ich habe aber noch so etwa 4-5 weitere auf dem Zettel und wir haben 3,5 Minuten jetzt schon rum. Was, wie ist denn jetzt medienstaatsvertragspolitisch Kontrolle geregelt und Kontrollgremien? Weil ich vermute, dass Herr Rosenbauer darauf auch hinaus wollte, dass da Leerstellen bestehen.
Na, da ist da tatsächlich geregelt, dass es einen Rundfunkrat gibt. Da werden die Aufgaben festgelegt, die Zusammensetzung und Amtsdauer. Die Sitzungen des Rundfunkrats werden dort festgelegt. Und natürlich auch die Aufgaben des Verwaltungsrates. Also es gibt ja zwei Kontrollgremien innerhalb des RBB. Und dann gibt's ja noch außerhalb Kontrollgremien, wie die Rechnungshöfe in Berlin-Brandenburg zum Beispiel. Und das, oder eben auch die Staatskanzleien, die dann auch nochmal die Rechtsaufsicht haben und auch nochmal kontrollieren. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist extrem stark kontrolliert und insofern ist das bedauerlich, dass da viele versagt haben. Und das führt ja dann zu dieser RBB-Krise.
Jetzt führen wir noch eine Größe ein. Die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Welche Rolle spielt die?
Ja, das ist ein unabhängiges Gremium, was tatsächlich sich von den Rundfunkanstalten die ganzen Kennziffern melden lässt. Also was wird wann, wie, warum benötigt, um den Programmauftrag einfach zu erfüllen. Dann checken die das dagegen. Das sind teilweise auch Wirtschaftsprüfer oder auch tatsächlich Sachverständige, die vorher in Bundesrechnungshöfen oder Landesrechnungshöfen gearbeitet haben. Also die kennen sich wirklich mit Zahlen aus. Und dann sagen die, nein, wir haben das mal mit der BBC verglichen oder mit dem französischen Rundfunk. Hier könnte man effizienter arbeiten. Dann werden tatsächlich die Anmeldungen der einzelnen Landesrundfunkanstalten gestrichen oder gekürzt oder Auflagen erteilt. Zum Beispiel musste das zweite deutsche Fernsehen mal 400 Mitarbeiter quasi auf die Straße setzen, um eine Forderung nach mehr Einsparungen zu erfüllen.
Das sagt Jörg Wagner in unserem medienpolitischen Proseminar und das geht gleich weiter nach Odd Beholder und Hört. Danke bis hier. 2 Medienstaatsverträge anhängig. Einer liegt in Mainz, soll die ARD bundesweit regeln oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk genauer gesagt bundesweit regeln und ein weiterer in Potsdam liegend, die Region betreffend oder unsere Sendeanstalt hier betreffend, die für Ärger und Skandal sorgt, der nicht nur im RBB bleibt, sondern sich ARD-weit bemerkbar macht. Darüber habe ich eben gesprochen mit Jörg Wagner und da legen wir jetzt weiter dran. Hallo nochmal, Jörg.
Ja, hallöchen.
Denkst du, diese beiden Verträge werden angesichts der hausgemachten Krise beim RBB nochmal aufgeschnürt? Und wenn ja, in welcher Richtung, in welcher Weise?
Also die müssen nochmal aufgeschnürt werden, weil ja der Bedarf, auch die Reaktion jetzt auf die RBB-Krise zeigen, das ist nicht nur ein hausgemachtes Problem beim RBB, wenn auch, ich sag mal, die Verfehlungen hier sehr offensichtlich und auch speziell sind. Aber es gibt natürlich auch in anderen Landesrundfunkanstalten Probleme und auch Dienstwagenaffären. Der Kika-Skandal ist vielleicht noch in Erinnerung. Das war, da hat der Herstellungsleiter Geld in eine Spielbank getragen. Also was tatsächlich jetzt auch angemahnt wird, bundeseinheitliche Compliance-Regelungen für die öffentlich-rechtlichen Anstalten zu erfinden geradezu oder zu vereinheitlichen und das möglicherweise auch nochmal krisenfest in einem Staatsvertrag zu verankern, also in dem, der sowieso jetzt da ist, der ist ja eigentlich gedacht in Mainz, also der bundesweite, den öffentlich-rechtlichen Markenkern zu stärken. Also da wurde auch nochmal festgelegt, dass die Unterhaltung einen öffentlich-rechtlichen Charakter haben soll. Und für den RBB ist eigentlich hier auch nochmal ganz deutlich zu machen, dass die Gremien, also Verwaltungsrat und Rundfunkrat, professionalisiert werden müssen. Und dafür muss es natürlich Leitplanken geben, Filter geben. Kann da nun wirklich jeder entsendet werden von den gesellschaftlich relevanten Gruppen, der einfach nur hier schreit? Oder muss es sowas wie einen Führerschein geben, Gremienführerschein?
Okay, also da ist dann noch eine Menge Arbeit, die zu leisten ist. Wenn wir dann jetzt auf diesen bundesweiten Medienstaatsvertrag gucken, dann heißt der in voller Schönheit Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland. Jetzt gibt's ja erstmal eine Menge an Strukturen und Aufsicht und Kontrolle zu regeln. Wird denn gleichzeitig auch modernisiert?
Naja, Modernisierung, das ist jetzt so ein schicker Begriff. Gemeint ist damit die sogenannte Flexibilisierung des Auftrags. Weil so ein Medienstaatsvertrag, der braucht immer, bis er tatsächlich in Kraft tritt, durch die Beratung, durch die politischen Parteien, die sich da gegenseitig auch ein bisschen blockieren, weil ja nicht alle einer Meinung sind. Und da hat man reingeschrieben, die sogenannte Flexibilisierung des Auftrags, was meint, es werden nur noch bestimmte Programme vorgeschrieben und der Rest darf in Übereinstimmung mit den Gremien tatsächlich abgeschafft, also nicht abgeschafft werden, aber überlegt werden, ob sie im linearen Programm stattfinden oder ob man sie, ich sag mal, zum Beispiel als Podcast oder als Online-Videoangebot veranstaltet. Ein Beispiel für mich ist immer klassischerweise der Bildungskanal ARD Alpha. Das ist ja Quatsch, wenn man da immer weiß, um 10 Uhr kommt eine Mathematik-Sondersendung, praktisch eine Unterrichtslektion, aber die Schulen haben um diese Zeit vielleicht gar keine Mathematik. Und wenn man dann einfach das sagt, wir halten das online vor, dann ist das doch viel praktischer, weil man dann on demand zeitsouverän abrufen kann. Das ist bisher eben nicht geregelt worden. Das meint man wahrscheinlich mit Modernisierung.
Jetzt bist du natürlich, und so habe ich dich ja hier auch angesprochen, Beobachter, aber du kannst ja die Materie auch einschätzen und ich vermute, du hast auch die eine oder andere Anmerkung zu womöglich vorhandenen Leerstellen, Dingen, die geregelt sein müssten, nicht geregelt sind. Was wären denn deine Vorschläge? Du hast ja beispielsweise gerade die Räte angesprochen.
Na, interessant wäre also tatsächlich die Professionalisierung der Gremien mal zu überdenken. Was heißt denn das? Muss man bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Also ich habe mal so das Gefühl, teilweise sitzen Leute drin, die noch nicht mal wissen, welche Programme der RBB veranstaltet. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es soll auch den Fall gegeben haben, dass man meinte, der Berliner Rundfunk gehört dazu. Also da müsste man vorher schon ein bisschen sieben. Und dann ist es in der Tat so, dass ich glaube, man sollte überdenken, ob es die Intendantenverfassung als Prinzip einer Leitung noch geben sollte, weil da steckt so viel Macht drin. Also was darf ein Intendant, eine Intendantin? Und hier muss total neu gedacht werden, weil das, was wir jetzt gesehen haben mit Patricia Schlesinger, deutet ja eher darauf hin, dass da so aristokratische Manieren sich herausgebildet haben, die nicht kontrolliert wurden. Und das auszuschließen künftig ist, glaube ich, nochmal eine tolle Idee. Ob man zum Beispiel eine Doppelspitze für Landesrundfunkanstalten für sinnvoll hält auf Direktorenebene, dass man das gar nicht über einen Intendant oder eine Intendantin regelt.
Und denkst du, der Boden bei uns hier im RBB ist nach diesem Beben jetzt bereitet, vielleicht was ganz Neues auszuprobieren? Also aus diesen erlernten, ja, ganz oben ist immer ein Intendant oder beim RBB seit einer Weile Intendantin, davon loszulassen, sich was, also Tabula Rasa zu machen, neu aufzubauen?
Ja, die Chance ist jetzt da, weil es gibt ja so ein Machtvakuum und da entstehen auch völlig neue Ideen, die vorher natürlich durch das starre Konzept des Medienstaatsvertrags gar nicht erst aufgekommen sind, diese Ideen. Also man hat ja gar nicht dran gezweifelt, man geht zur Arbeit und denkt, das ist so. Und erst durch so eine Krise entsteht dann der Bedarf zu gucken, was war denn tatsächlich das Erschütterungsmoment. Und wenn hier der Systemfehler liegt, dass man früher dachte, Intendanten sind integer zum Beispiel, aber sie sind es eben nicht, sie sind auch bloß Menschen, dann muss man hier auch mal und das passiert ja gerade, das ist wahrscheinlich nicht jetzt zu viel gesagt, wenn ich das nach außen trage in der Belegschaft selbst, da gibt es unheimlich viele interessante Vorschläge und das zu bündeln und dann mit der neuen Führung, mit dem Interimsintendanten zu besprechen, hat eine Chance, sowas von Nachwende seinerzeit 1990 im fusionierten Deutschland.
Berichtet uns oder denkt, vielleicht auch hofft, Jörg Wagner, der ist Gastgeber im Medienmagazin auf Radio 1, seit Wochen leider sein eigenes Haus Dauerthema, nicht nur in seiner Sendung, aber da auch nachzuhören auf radio1.de. Besten Dank dir, Jörg, mach's gut.
Bitteschön, tschüss.
Wir sprechen ja über uns beziehungsweise über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich habe Sie gefragt, worauf können Sie verzichten, worauf nicht? Was sind eigentlich Ihre Erwartungen an diese Versorgung mit Information, Unterhaltung und so weiter? Und geschrieben hat mir Petra, und zwar: Mein Beitrag ist, dass ich von einem öffentlichen rechtlichen Sender ein werbeloses Radio erwartet. Vorher viel Lob für Radio 1, danke auch dafür, aber darum geht's jetzt gar nicht hier so in der Sendung. Petra schreibt: Wenn das Radio läuft, hat man gefühlt alle paar Minuten Werbung. Wir verstehen es nicht und sind regelrecht gestresst davon. Und gemeldet hat sich auch Klaus.
Ich wäre dafür, dass man den RBB abwickelt. Der könnte mit dem Norddeutschen Rundfunk fusionieren. Hätte man auch gleichzeitig eine Intendantenstelle eingespart und 400.000 Euro im Schnitt eingespart pro Jahr. Das Fernsehprogramm ist unterirdisch. Das ist nur was für alte Leute. Und da werden nur Wiederholungen gespielt. Also weg damit, mit dem ganzen Sender.
Weg damit mit dem ganzen Sender in Bausch und Bogen, meint Klaus. Und hier hat sich Sabine gemeldet.
Also als ich das gehört habe mit der Schlesinger, habe ich richtig hämische Schadenfreude empfunden, weil ich bin lange Radio 1-Hörer und ich kann mich genau erinnern, als Sie dran kamen als Intendanten, wurde bei Ihnen ja ein radikaler, neoliberaler Sparkurs durchgeführt. Und es hat ja ganz viele Stellen gekostet. Und von daher war ich schon immer sauer, Schlesinger, was Sie da bei Ihnen für einen Kurs durchgeführt. Und dann entpuppt die sich selber als so eine unangenehme, korrupte, naja.
Naja, sagt Sabine. Und ich vermute, das, was Sie sagen über den Sparkurs, bezieht sich vor allen Dingen auf die Kollegen bei RBB Kultur. Weiß ich nicht, mutmaße ich jetzt rein. Und gemeldet hat sich auch Olli.
Das Einzige vielleicht, man muss drüber nachdenken, wenn man Profiverdiener von Ehrenamtlichen kontrollieren lassen möchte, kann das ein bisschen nach hinten losgehen. Das ist vielleicht das, was man ändern kann. Ansonsten, das Thema geht mir dermaßen auf den Senkel mittlerweile und das ist so fehl am Platze. Erstens, lasst mal die Fakten sprechen, lasst das Arbeitsgericht irgendwann entscheiden, ob das alles wirksam ist, die fristlose Kündigung und. Wir haben keine Fakten. Wir haben bisher alles nur vom Hearsay und das reicht mir als Jurist natürlich nicht, ne?
Sagt Olli, der hat die Faxen dicke, auch mit der Berichterstattung und mit dem Thematisieren on air. Tut mir leid, Olli, das ist Thema dieser Sendung bis 13 Uhr auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, dieses Gefühl, ich bin langsam satt, das teile ich durchaus. Und gleich spreche ich nochmal über das, was passieren muss mit Steffen Grimberg. Der weiß, wovon er spricht. Der kennt die ARD von innen als deren Sprecher und von außen als Medienjournalist. Den spreche ich nach Jacko Gardner, Find Yourself. Ein besserer öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist möglich. Allen Skandalen, aller Kritik zum Trotz halten Menschen an dieser Überzeugung fest. Disclaimer, Sprecherin inklusive. Vorschläge dazu gibt es zur Genüge. Die RBB-Belegschaft beispielsweise fordert Mitsprache bei der Suche nach einem Interimsintendanten oder einer Intendantin. Eine solche Person wird ja gesucht, da der geschäftsführende Intendant sich krank gemeldet hat. Steffen Grimberg kennt den Laden ARD. Er war ARD Sprecher. Er war und ist vermute ich mal Medienjournalist und er ist auf jeden Fall Vorsitzender des Journalistenverbandes Berlin-Brandenburg. Hallo Herr Grimberg.
Hallo Frau Weber.
Sie haben auch eine Forderung an einen Öffentlich-Rechtlichen, der seinen Auftrag ernst nimmt. Formuliert haben Sie das in der Taz, da fordern Sie einen Publikumsrat. Was wäre denn der Auftrag dieses Gremiums? Wer ist da drin?
Na, die Idee ist, dass wirklich das normale Publikum, das heißt also die Beitragszahlenden, wirklich Sitz und Stimme bekommen. Wir haben ja im Moment diese Aufsichtsgremien, die sind, wie das so in Deutschland so schön heißt, korporatistisch über Verbände, über Parteien, über Gewerkschaften, die Kirchen und so weiter vertreten. Das ist alles schön und gut, da muss man sicherlich drüber diskutieren, wie zeitgemäß das noch ist. Nur die Menschen, für die der Rundfunk tatsächlich da ist, die öffentlich-rechtlichen Medien ihr Angebot machen, die haben relativ wenig Möglichkeiten der Mitsprache. Und so ein Publikumsrat, den gibt es beispielsweise beim österreichischen Rundfunk in Österreich, der könnte da, glaube ich, weiterhelfen.
Wie läuft das in Österreich? Wer sitzt da drin? Also Leute, die den öffentlich-rechtlichen Fernsehen, den ORF dort gucken oder genau die, die ihn nicht gucken?
Ich glaube nicht, dass der Publikumsrat des ORF jetzt 1:1 als Beispiel taugt. Der ist auch, Österreich ist ja medienpolitisch immer sehr hochinteressant und auch sehr parteipolitisch schwierig. Aber interessant ist da zu sagen, da sollen Menschen rein, die eben nicht noch irgendwelche anderen Interessen vertreten, sondern die es wirklich um das Programm geht. Was Ähnliches gibt es in Großbritannien auch. Da heißt es dann Viewers and Listeners Association. Und die beraten zum Beispiel dann gehobene Redaktionskreise, Chefredaktionen und so weiter und so weiter. Die haben also auch keine wirklichen Forderungen zu stellen. Die haben jetzt keine Rechte, wie beispielsweise die Gremien des RBB, der Rundfunk, der Verwaltungsrat. Aber die können eben beraten. Und dieser Austausch, das nehme ich immer wieder wahr, der ist ganz viel wert.
Was beim RBB auf jeden Fall eklatant versagt zu haben scheint, ist die Kontrolle. Dafür waren Kontrolleure und zu Kontrollierende dann wohl viel zu eng miteinander. Wie kann denn künftig gewährleistet werden, dass Kontrolle nicht gleich abnicken ist oder weggucken?
Na, ich glaube, da müssen einfach Spielregeln, die auch bestanden haben beim RBB, die müssen eingehalten werden und es muss kontrolliert werden, dass die eingehalten werden. Wir haben ja ein ganz großes Problem bei dem Verwaltungsrat wohl gehabt, dass dessen Vorsitzender, der Herr Wolf, sehr viele Sachen sich auf seinen Schreibtisch gezogen hat und die dann eher hemdsärmlich mit der Intendantin direkt geklärt hat und gar nicht mehr in dem Gremium groß besprochen wurden. Das geht natürlich nicht. Das kann man aber, glaube ich, ganz einfach abstellen. Da muss man einfach gucken, dass diese Spielregeln wieder eingehalten werden. Schwieriger wird es, das hat ja auch einer ihrer Beiträge gerade aus der Hörerschaft erbracht. Wie sieht es aus? Sind diese Vorgänge nicht viel zu komplex für Menschen, die das im Ehrenamt so nebenbei machen und sich alle paar Wochen mal für ein paar Stunden treffen? Da müssen wir, glaube ich, drüber diskutieren. Braucht es da mehr Expertise? Müssen die da tiefer reinblicken? Müssen die das auch besser vorbereitet bekommen? Die Gremiengeschäftsstelle, die für den Rundfunkrat, den Verwaltungsrat im RBB zuständig ist, das sind, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, anderthalb Arbeitsplätze. Das ist, glaube ich, viel zu wenig, um eine solche große Aufgabe zu stellen.
Hans-Jürgen Rosenbauer, der ehemalige Intendant des ORB, der hat vorgestern im Tagesspiegel seine Vision geschildert für ein RBB, wie er sein sollte. Ich zitiere mal, der erneuerte der RBB sollte sich als das begreifen, was er ist, ein mittlerer regionaler Sender mit großem Potenzial im ARD-Verbund. Ein Sender, der statt auf Prestigebauten auf überzeugendes Programm setzt. Ein Sender, dem bewusst ist, dass er exemplarisch für das vereinte Deutschland steht mit West-Berlin, Brandenburg und Ost-Berlin. Das klingt toll, dachte ich beim Lesen. Und ich wette, viele Kolleginnen und Kollegen wünschen sich genau das und würden das zeichnen, wenn es ein offener Brief wäre. Wie optimistisch sind Sie, dass der RBB die Kurve kriegt und sich vielleicht in dem geschilderten Sinne rundum erneuert?
Ich glaube, da ist zumindest jetzt eine wirkliche Chance. Wir haben ja gesehen, dass gerade unter Patricia Schlesinger der RBB sehr das Primat auf Berlin gesetzt hat. Die Hauptstadt, das war das Strahlende. Damit kann man natürlich dann auch in der ARD punkten. Und Brandenburg fühlte sich hinten runtergefallen. Rosenbauer schreibt ja auch sehr, sehr klar, dass diese Schieflage, dass die abgestellt werden muss. Und das ist auch absolut eine Forderung, die wir zum Beispiel auch als Deutscher Journalistenverband für Brandenburg erheben. Brandenburg muss eben viel, viel gleichberechtigter vorkommen und im RBB-Programm vertreten sein. Ich glaube, dann gewinnt man da auch wieder Menschen zurück. Ansonsten ein Generalrezept, das dann auch garantiert funktioniert, das gibt's nicht. Aber ich bin sehr optimistisch, dass so eine tolle Region wie Berlin und Brandenburg da mit diesem irren kreativen Potenzial eine ganze Menge machen kann. Dazu muss der RBB aber auch ausprobieren dürfen, also Mut zum Risiko.
Eine Empfehlung von Steffen Grimberg, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands Berlin-Brandenburg. Besten Dank für das Gespräch. Gutes Wochenende
für Sie.
Sehr gerne,
Frau Weber.
Susie and the Banshees auf Radio 1. Kiss them for me. Wir diskutieren mit Ihnen heute in dieser Sendung, was Sie erwarten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und was nicht. Und angerufen hat Saskia unter 0331 70 99 111.
Genau das habe ich immer erwartet, dass öffentlich-rechtliche Anstalten arbeiten wie ein Selbstbedienungsladen. Und ich glaube, dass das in anderen Anstalten auch genauso funktioniert. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so funktioniert. Was für mich komplett versagt hat, sind die Kontrollgremien. Und ich auch nicht verstehe, warum da keine Gebührenzahler sitzen. Also man kann ja zum Beispiel Bewerbungsverfahren ausschreiben. Da können sich normale Bürger bewerben. Die werden dann zum Beispiel ausgelost. Und die kontrollieren dann. Die kriegen dann auch nur eine minimale Aufwandsentschädigung. Und die werden nach 4 Jahren dann wieder abgelöst. Und dann gibt es eben neue Leute.
Vorschläge und Ideen auch bei Ihnen. Und ein Vorschlag kommt auch beispielsweise von Ray.
Ich bin der Meinung, dass es viel weniger Sender braucht für eine Grundversorgung. Und der Rest kann alles durch Abogebühren, ähnlich Disney Plus, Netflix, gemacht werden. Meinethalben ein 10er pro Monat. Eine Grundversorgung mit 4 Programmen im Fernsehen und einigen lokalen Radiosendern dürfte durchaus ausreichen. Dafür 3 Euro, 4 Euro im Monat.
Also ich sehe auf jeden Fall, das Thema, das wir diskutieren, ist auch eins bei Ihnen. Sie haben viele Ideen dazu, viele Vorschläge und die nehmen wir weiter entgegen unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So sieht's aus. Und wir sprechen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir haben und den wir brauchen oder den Sie sich vielleicht wünschen. Ich habe einige Mails bekommen. Ich würde da gerne mal so wenigstens, also teils auch sehr lange, vielen Dank dafür, wo das noch weiter ausgeführt wird, aber ich würde gerne wenigstens mal in mehrere mit Ihnen reinschauen. Axel hat geschrieben und meint, find's gut, dass Sie das diskutieren. Die Diskussion müsste eigentlich bundesweit geführt werden. Ich würde sagen, Axel, das wird sie auch über kurz oder lang. Für mich hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk größtenteils keine Relevanz mehr, bis auf Radio 1, ab und zu regionale Nachrichten, im RBB eine gute Reportage oder Doku und Deutschlandradio Kultur auf langen Fahrten im Auto. Der Rest ist mir absolut egal. Den letzten Tatort habe ich vor gefühlt 20 Jahren geschaut. Unterhaltung können die Privaten besser, schreibt Axel. Gabi hat geschrieben, ich kann mich gut erinnern, dass eine der ersten Aktionen von Frau Schlesinger hier in Berlin war, den Sportplatz, der immer am Sonntag lief, abzuschaffen. Das hat niemand in meinem Freundeskreis verstanden. Berlin, die Hauptstadt des Sports mit den Eisbären, Union, Hertha, den Füchsen, den Wasserballern, Alba, hat als einziger ARD-Sender keine Sportsendung. Unglaublich. Ich hatte damals große Befürchtungen, dass es auch Radio 1 an den Kragen gehen könnte und NDR-2-Maßstäbe angesetzt werden. Ansonsten macht mich das alles sprachlos. Wie wird dieser Sender geführt? Gibt es keine Kontrollinstanzen? Viele Grüße, macht weiter so. Danke für die Aufmunterung. Josephine schreibt und die teilt, glaube ich, die Einschätzung zum Thema regionalen Sport abbilden. Josephine schreibt, die Abbildung von regionalem Sport ist wichtig. Hier kann der RBB noch stark aufholen. Zudem, ich wünsche mir werbefreies Kinderprogramm und unabhängige Berichterstattung in aller Welt oder aus aller Welt, meint sie, glaube ich. Die gibt es bereits und kann gelobt werden. Ansonsten finde ich die Entwicklung der TV-Formate für Filme und Serien sehr gut. Privates Fernsehen wird eigentlich nur für Joko Klaas und Grey's Anatomy benötigt. Und dann schreibt sie noch ein PS. Besseren Empfang zwischen Neuzelle und Eisenhüttenstadt wünsche ich mir auch. Was könnten Sie sich vorstellen, aber das wollen wir nicht aussparen, worauf könnten Sie verzichten? Oder würden Sie sagen, wie Anrufer Klaus vorhin, kann man eigentlich getrost alles abschreiben? 0331 70 99 111. Wir sprechen über den beklagenswerten Zustand des RBB und natürlich das Beben beim RBB strahlt aus in die ARD und möchten von Ihnen, die Sie uns finanzieren und offenbar ja auch hören, wissen, wie stellen Sie sich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor? Was brauchen Sie nicht? Welches Veränderungspotenzial sehen Sie? Vorhin mit Jörg Wagner ging es ja genau darum, dass so eine, ja, man kann schon sagen, Katastrophe ja vielleicht auch den Raum schafft, Dinge neu zu bauen. Und gemeldet hat sich Harry.
Mir ist doch wohl ganz klar und allen anderen sollte das auch klar sein, dass zum Beispiel ohne den öffentlichen Rundfunk Radio 1, das Programm, überhaupt nicht möglich wäre. Denn unter Privatsendern wäre dieses Format komplett nicht denkbar. Und darum bei allen Kritiken, aber öffentlicher Rundfunk bedeutet auch solche Sendungen oder solche Sender wie Radio 1. Das muss allen einfach mal klar sein.
Harry, ist sehr nett, dass Sie das sagen, aber wir sind nicht auf der Suche nach Komplimenten. Wir können durchaus auch Kritik vertragen. Und die kommt hier beispielsweise, und ich glaube auch stellvertretend für andere, von Kerstin.
Das Wichtigste, keine Werbung. Warum ich mir in Radio 1 immer noch Werbung anhören muss, wenn ich gleichzeitig Rundfunkgebühr zahle, kann ich nicht nachvollziehen. Und auch nicht, warum das beim Deutschlandfunk nicht so ist. Also diese unterschiedliche Behandlung finde ich nicht nachvollziehbar. Und ärgerlich. Dann wundere ich mich auch manchmal, dass bei Radio 1 immer die gleichen Kommentatoren sind. Also ausgewogene Meinungsbildung. Sieht für mich auch ein bisschen anders aus. Das sind für mich so die wesentlichsten Faktoren.
Diese Faktoren hat Kerstin beigesteuert und wir haben in der geneigten Hörer- und Hörerinnenschaft auch Menschen, die sagen, Rundfunkbeitrag zahle ich total gerne. Bernhard zum Beispiel.
Ich zahle sehr gerne meinen Rundfunkbeitrag. Das sind Arbeitsplätze und ich glaube, dass wir doch eine relativ unabhängige Berichterstattung bekommen. Ich brauche sicherlich die ein oder andere Talkshow nicht, aber ansonsten ist das alles sehr, sehr gut. Da würde ich gar nichts dran ändern, auch wenn mit dieser Frau Schlesinger natürlich jemand da ist, der den Populisten in die Karten spielt. Das ist sehr traurig, aber so sind die Menschen und man sollte an einer guten Sache wegen was absehbar ist, sowas passiert, nicht das ganze System über Bord werfen.
Nicht das ganze System über Bord werfen, aber wenn es jetzt dann eben doch neu justiert wird oder in Teilen neu ausgerichtet, hätte Uwe da noch einen Vorschlag.
Was mich stört an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich mal anschaut, wer ist Intendant, wer arbeitet in den Führungspositionen, da sind fast keine Leute aus Ostdeutschland dabei, aus der ehemaligen DDR oder der Nachwuchs, sind ja für über 30 Jahre. Das ist eigentlich ein Problem. Ja, das müsste auf jeden Fall, wenn da jetzt neu entschieden wird, überdacht werden, ja, und verändert werden.
Ein ganz wichtiger Punkt, den Uwe da anspricht, der sicherlich auch in der RBB-Belegschaft diskutiert wird. Besten Dank für Ihre Meinungen bis hier. Ein paar Töne, ein paar Meinungen habe ich noch, aber jetzt kommt erstmal noch Musik von Brad McKenzie, Dave's Place. Wir haben in dieser Sendung hier schon nach Frankreich geschaut und nach Polen in Sachen öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wie stehen die Dinge dort? Und ganz wichtig für die ARD ist immer der Blick nach Großbritannien, zur BBC, zum großen Vorbild BBC, dem es aber gerade, man könnte salopp sagen, auch ziemlich an den Kragen geht. Für uns berichtet aus London Imke Köhler.
In Großbritannien steht die BBC für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so wie in Deutschland die ARD dafür steht. Und die beiden sind sich auch ziemlich ähnlich. Genau genommen ist die ARD der BBC sehr ähnlich, denn die ARD ist nach dem Vorbild der BBC gestaltet worden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt eine Royal Charter, die dem Medienstaatsvertrag entspricht, und es gibt eine License Fee, eine Art Rundfunkbeitrag, über den sich die BBC im Wesentlichen finanziert und auch versucht, ihrem Bildungs- und Informationsauftrag gerecht zu werden. Die BBC hat im Augenblick aber einen sehr schweren Stand. Warum? Weil die konservative Regierung hier in Großbritannien ihr ziemlich kritisch gegenübersteht und den Rundfunkbeitrag abschaffen will. Das wirkte zwischenzeitlich tatsächlich schon so, als ob die BBC in ihrer jetzigen Form regelrecht zerschlagen werden sollte. Und man darf sich fragen, ob das auch damit zusammenhängen könnte, dass die BBC kritisch berichtet und für die Regierung häufig unbequem ist. Aber die offizielle Begründung lautet anders. Da geht es um die Seh- und Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger. Wie die BBC denn dann in Zukunft finanziert werden soll, ist derzeit noch völlig offen. Aber klar ist schon, dass sie sparen muss und dass sie weiter schrumpfen wird und noch mehr Personal abbauen muss. Und dieser wachsende Druck aus der Regierung führt nun offenbar dazu, dass die BBC sehr verunsichert ist und sich weniger traut als bisher, die Sachen beim Namen zu nennen. Und eine bekannte Moderatorin, Emily Maitlis, die die BBC vor kurzem verlassen hat, kritisiert jetzt wiederum das, dieses übers Ziel hinausschießen der BBC. Und sie wirft der BBC vor, im Grunde aus Angst, Selbstzensur zu betreiben.
Berichtet Imke Köhler über den Zustand der BBC in Großbritannien. Wir stellen die Sinnfrage heute, wofür ÖRR, wofür öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Auch auf Instagram haben Sie das gefragt und Schomburg Dennis schreibt, gut recherchierte Beiträge, hochwertige Reportagen, die Mediatheken, keine Werbeunterbrechung, volksnah eine wichtige Säule unserer Demokratie. Das ist seine Antwort auf die Frage, wofür öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Sandra B. schreibt, ich schätze das vielfältige Angebot, die tollen Mediatheken, die Werbefreiheit nach 20 Uhr, die Berichterstattung und ganz wichtig in meinem Leben Radio 1. Ohne ÖRR wäre das TV-Gerät schon auf dem Elektroschrottplatz. Und Simon Kellig Photography schreibt, immer noch unverzichtbare Inhalte in einer unfassbaren Vielfalt. Man muss mehr nach Inhalten suchen, die subjektiv interessant sind. Und natürlich passt das nicht mehr so gut ins Netflix-Universum, weil furchtbar anstrengend, aber ich finde alle Mediatheken, Radio 1, Podcasts und auch Bildungsangebote schier genial. Dass das Angebot teilweise technisch besser umgesetzt werden müsste, ist ein berechtigter Einwand. Also Sie haben offenbar auch viel Gutes zu finden am ÖRR. Michael hat angerufen, der adressiert auf jeden Fall eine Sache, die könnte seiner Meinung nach weg.
Es gibt ja sehr viele Leute, die sich über die GEZ-Gebühren, über den Rundfunkbeitrag wieder aufregen. Ich bin anderer Meinung. Ich würde sogar mehr zahlen. Ich würde statt, was ist das, 18, 19 Euro pro Quartal 25 Euro zahlen, wenn endlich diese ewigen gleichen Werbungen aufhören würden.
Sagt Michael, 18,36 sind es, um genau zu sein, die wir derzeit monatlich von Ihnen haben möchten. Vielen Dank dafür an Ihrer Stelle. Und Sigrid sagt, ich kann mir auch noch mehr vorstellen. Also jetzt nicht in puncto Geld, sondern in Sachen Mut.
Ich bin nicht dafür, dass man die Radioprogramme einschränkt, weil ich höre eigentlich nur Radio. Ich habe den Fernseher schon seit Jahren abgeschafft. Würde ihn aber wieder anschaffen, wenn das Programm ein bisschen vielfältiger wäre. Die dritten Programme haben teilweise wirklich interessante Sachen gemacht, zum Beispiel Bauersuchtkultur oder die Talkshow mit dem Jörg Thaddäus. Und das hat sich ein bisschen abgesetzt vom ersten und zweiten Programm. Und ansonsten mehr Mut, also mehr Mut im Sinne von Sendungen wie Böhmermann oder so.
Sagt Sigrid, besten Dank auch für Ihren Anruf. Wir haben über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen in dieser Sendung. Den Anlass kennen Sie und wir hier beim RBB nur zu gut. Und ich würde sagen, da war meinungstechnisch alles dabei. Vielen Dank schon mal für Ihre rege Beteiligung. Ich hoffe, wir konnten die hier gut abbilden. Dean möchte ich Ihnen noch vorlesen. Der hat auf Insta geschrieben zur Frage, wozu öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat keine Zukunft, da die Mehrheit der Menschen diesen auch gar nicht wollen. Und wenn die Mehrheit etwas über einen längeren Zeitraum nicht möchte und diese Mehrheit immer größer wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es den ÖRR auch nicht mehr gibt. Auf unsere Story auf Insta haben viele geantwortet wiederum mit Vorschlägen, mit Anregungen für den ÖRR. Also externe Kontrolle der Finanzen, Zahl der Sender verringern, weniger Krimis zur Primetime, wieder mehr analysierende Sendung, Gehaltsobergrenze 100.000 Euro, Gebühren nicht pauschal und sollten geringer werden bei 100%iger Transparenz, Werbung komplett abschaffen, mehr Verantwortung für die Mitarbeitenden, Rundfunkrat aus Gebührenzahlern auch bilden. So, dann gucken wir nochmal, was hier an O-Tönen reingekommen sind und hören beispielsweise nochmal Ray.
Ich bin der Meinung, dass es viel weniger Sender braucht für eine Grundversorgung und der Rest kann alles durch Abogebühren, ähnlich Disney Plus, Netflix, gemacht werden, meinethalb ein Zehner pro Monat. Eine Grundversorgung mit vier Programmen im Fernsehen und einigen lokalen Radiosendern dürfte durchaus ausreichen. Dafür 3 Euro, 4 Euro im Monat.
Weniger ist mehr, meint Ray, sowohl beim Angebot als auch bei den Gebühren. Und Saskia hat sich gemeldet und gesagt, sie ist überhaupt nicht überrascht, dass es zu so einem Skandal wie jetzt hier bei uns im RBB gekommen ist.
Genau das habe ich immer erwartet, dass öffentlich-rechtliche Anstalten arbeiten wie ein Selbstbedienungsladen. Und ich glaube, dass das in anderen Anstalten auch genauso funktioniert. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so funktioniert. Was für mich komplett versagt hat, sind die Kontrollgremien und ich auch nicht verstehe, warum da keine Gebührenzahler sitzen. Also man kann ja zum Beispiel Bewerbungsverfahren ausschreiben, da können sich normale Bürger bewerben, die werden dann zum Beispiel ausgelost. Und die kontrollieren dann. Die kriegen dann auch nur eine minimale Aufwandsentschädigung. Und die werden nach 4 Jahren dann wieder abgelöst. Und dann gibt es eben neue Leute.
Also Sie merken schon, dieses Thema Kontrolle und Hörerinnen-Hörerbeteiligung, das war ein großes in dieser Sendung. Und damit hat sich auch der Medienjournalist Steffen Grimberg beschäftigt, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes. Und der fordert einen Publikumsrat, so hat er ihn beschrieben.
Na, die Idee ist, dass wirklich das normale Publikum, das heißt also die Beitragszahlenden, wirklich Sitz und Stimme bekommen. Wir haben ja im Moment diese Aufsichtsgremien, die sind, wie das so in Deutschland so schön heißt, kooperativistisch, über Verbände, über Parteien, über Gewerkschaften, die Kirchen und so weiter vertreten. Das ist alles schön und gut. Da muss man sicherlich darüber diskutieren, wie zeitgemäß das noch ist. Nur die Menschen, für die der Rundfunk tatsächlich da ist, die öffentlich-rechtlichen Medien ihr Angebot machen, die haben relativ wenig Möglichkeiten der Mitsprache. Und so ein Publikumsrat, den gibt es beispielsweise beim österreichischen Rundfunk in Österreich, der könnte da, glaube ich, weiterhelfen.
Sagt Steffen Grimberg, Vorsitzender des Journalistenverbandes Berlin-Brandenburg. Und er hat auch erläutert, wie das dann funktionieren könnte.
Interessant ist da zu sagen, da sollen Menschen rein, die eben nicht noch irgendwelche anderen Interessen vertreten, sondern die es wirklich um das Programm geht. Was Ähnliches gibt es in Großbritannien auch. Da heißt es dann Viewers and Listeners Association. Und die beraten zum Beispiel dann gehobene Redaktionskreise, Chefredaktionen und so weiter und so weiter. Die haben also auch keine wirklichen Forderungen zu stellen. Die haben jetzt keine Rechte, wie beispielsweise die Gremien des RBB, der Rundfunk, der Verwaltungsrat. Aber die können eben beraten. Und dieser Austausch, das nehme ich immer wieder wahr, der ist ganz viel wert.
Ein Punkt, der heute ganz weit oben auf Ihrer Agenda gestanden ist, nachvollziehbarerweise, ist der Rundfunkbeitrag und damit auch verbunden das Thema Werbung. Wir haben es schon gehört in dieser Sendung. Und dazu gab es unterschiedliche Haltungen.
Das Wichtigste, keine Werbung. Warum ich mir in Radio 1 immer noch Werbung anhören muss, wenn ich gleichzeitig Rundfunkgebühr zahle, kann ich nicht nachvollziehen. Und auch nicht, warum das beim Deutschlandfunk nicht so ist. Also diese unterschiedliche Behandlung finde ich nicht nachvollziehbar und ärgerlich.
Es gibt ja sehr viele Leute, die sich über die GEZ-Gebühren, über den Rundfunkbeitrag wieder aufregen. Ich bin anderer Meinung. Ich würde sogar mehr zahlen. Ich würde statt, was ist das, 18, 19 Euro pro Quartal, 25 Euro zahlen, wenn endlich diese ewigen gleichen Werbungen aufhören würden.
Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre vielen Beiträge und vor allen Dingen schon auch für Ihre gute Diskussionskultur. Ich finde, das ist angesichts der Umstände sehr moderat, was wir hier gehört haben. Und wir haben wirklich versucht, das ganze Spektrum der Meinungen und Anrufe abzubilden. Tut mir leid, wenn das nicht ganz geklappt haben sollte. Wir haben versucht, viele von Ihnen hier ins Programm zu bringen. Danke für die Beteiligung, ja, und natürlich auch für die vielen Ideen und Vorschläge und das Interesse. Diese Sendung ist ja eine, die so funktioniert, dass wir hier Ihre Themen bearbeiten. Das heute sollte eigentlich die Ausnahme sein, also dass wir über unsere eigene schmutzige Wäsche reden. Wir möchten eigentlich über die Themen sprechen, die Sie beschäftigen und umtreiben. Ob das bei Ihnen im Kiez ist oder bei Ihnen im Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz oder auch politisch die Großwetterlage betreffend. Mit Sicherheit gibt es Themen, die Sie beschäftigen und umtreiben und die Sie hier gerne mal Länge, mal Breite diskutiert hätten. Wenn das so ist, dann schreiben Sie uns doch gerne an die weber@radio1.de und dann gucken wir, ob wir dieses Thema hier umsetzen können. 3 Stunden lang am Freitagvormittag. Und geschrieben hat uns Rutger mit dem Betreff die Ankleber und Sie ahnen schon, worum es dann also nächste Woche gehen wird. Wir sprechen über die Menschen, die sich auf Straßen ankleben oder neuerdings, seit gestern wissen wir das auch an Gemälde in der Gemäldegalerie gestern beispielsweise. Die Gruppe Letzte Generation fordert mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel und hat sich überlegt, wie können wir zivilen Ungehorsam deutlich her als bislang machen. Solange das eben nicht passiert, dass mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel, den Menschgemachten, ergriffen werden, blockieren wir beispielsweise Autobahnausfahrten oder neuer Dreh kleben uns an die Rahmen von Gemälden. So, das möchten wir mit Ihnen diskutieren. Also wie viel Protest, was denken Sie, ist denn berechtigt und wie radikal darf er sein? Oder würden Sie die Frage umformulieren und sagen, wie radikal muss er sein? Kleben fürs Klima. Thema. Wie radikal darf Protest sein? Das ist die Überschrift. Kommt ein Freitag. Da können Sie mitdiskutieren zwischen 10 und 13 Uhr. Aber vielleicht haben Sie eine Erfahrung oder Haltung dazu, die Sie schon jetzt mit uns teilen wollen. Bitte schön, super wäre das, unter 0331 70 99 555.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.